Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verstoffwechselt. Heute mit Profi-Kitesurferin Alina Cornelli. Wir sprechen über ihre Erfahrungen bei den Olympischen Spielen 2024, über ihren Weg, warum ihr nachhaltige Gesundheit so wichtig ist und wie sie das auch auf Reisen integriert bekommt. Außerdem haben wir darüber gesprochen, wie sich der Kitesport verändert hat, dadurch, dass er olympisch wurde. Wir haben ja noch ganz viele mehr Themen angeschnitten. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei einer neuen Folge Verstoffwechselt. Verstoffwechselt, der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Ja, Alina, total schön, dass du heute da bist. Also mich freut es narrisch, weil du im Winter gar nicht so oft hier bist. Ah, im Frühling.
Ja,
generell im Jahr.
Ich freue mich auch. Ich glaube, wir haben ja vor 4 Monaten Kontakt aufgenommen.
Ich glaube, irgendwann Anfang Dezember, ja.
Genau, und jetzt ist schön, dass wir es mal schaffen. Und ich bin ja nicht nur im Winter unterwegs, ich bin ja eigentlich immer unterwegs. Ja. Aber jetzt ist es ein bisschen ruhiger und jetzt bin ich auch mehr zu Hause.
Ja, cool. Du warst jetzt ja nur mal lang unterwegs, Südafrika, gell?
Genau, ich war jetzt einmal 4 Wochen in Südafrika und davor 3 Wochen in Südafrika und arbeite generell mit vielen Sponsoren zusammen und hatte das erste Mal einfach relativ freies Training, würde ich sagen. Und dann beim zweiten Trip habe ich dann relativ viele Projekte gemacht.
Also nicht nur Surfen, sondern auch Arbeit.
Genau.
Ja, das ist ja total spannend, weil also du bist Profi-Kiterin. Und ich sage mal, in unseren Kreisen wahrscheinlich gar nicht, ist das ja gar nicht so ein bekannter Sport. Ist auch erst seit 2024 olympisch. Mhm. Aber also ich habe auch in Anführungsstrichen gezwungenermaßen seit letztem Jahr mich mehr damit beschäftigen dürfen. Also ist echt ein geiler Sport.
Ja, ist ein super interessanter Sport. Also ich habe das angefangen durch meinen Vater, weil er ist Windsurf-Profi gewesen. Und als wir Kinder waren, wir hatten, also bis 10 hatte ich normalen Urlaub und dann ab 10 hatte ich halt nur noch Kite-Urlaube, Windsurf-Urlaube oder halt einfach Urlaube, wo es halt Wind und Wasser gibt. Im Winter war ich dann auch relativ viel Snowboarden, das heißt, es waren immer nur Sommerurlaube und am Anfang war es halt einfach ein Hobbysport, weil Kitesurfen ist eigentlich so ein Hobbysport und ein Freiheitssport, würde ich sagen. Es ist eigentlich gar nicht wirklich Spitzensport, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Aber dadurch, dass es dann eben olympisch geworden ist, also 2018 ist es jugendolympisch geworden, da war ich mit dabei und habe mich qualifiziert. Und dann 2024 eben das erste Mal bei den richtigen Spielen. Dadurch wurde dann eigentlich Kitesurfen dann doch zum Spitzensport. Und das war einerseits mega cool, weil es eine coole Möglichkeit für mich war, weil früher habe ich immer gesagt, okay, ich bin Kitesurferin, no chance, dass ich zu Olympia komme, weil es geht nicht, so die Sportart ist nicht olympisch. Und dann war es auf einmal so, okay, ich kann es doch schaffen, weil es gibt halt neue Regelungen und wir haben Medaillen bekommen für die Sportart. Und dann war das natürlich eine super Möglichkeit für mich und eine super Chance, die ich halt auch einfach nutzen wollte, weil ich einfach genau in dem Alter war, ich war auf dem Level, ich wusste, dass ich es schaffen kann. Aber ich habe auch gemerkt, dass vielleicht Kitesurfen, weiß ich nicht, es passt, aber es ist trotzdem eigentlich ein Freiheitssport und ein Miteinandersport und dadurch wurde es halt einfach ein Wettkampfsport und das sind halt zwei verschiedene Welten.
Das ist tatsächlich spannend, also ich habe mir die Frage ja aufgeschrieben, wie passt der Lifestyle zu dem Wettkampf? Also, weil ich habe ein paar Surfer kennengelernt, jetzt kann ich Kitesurf auch, aber vor allem jetzt Surfer, die das jetzt nicht so unbedingt in so eine harte Competition irgendwie oder das jetzt nicht unbedingt vorstellen. Mhm. Wie hat das
zusammengepasst?
Ja.
Also ich muss sagen, ich war halt gewöhnt, dass du mit einer Gruppe Kitesurfen gehst und dich gegenseitig voll pusht. Also da gibt's nicht irgendwie neidisch sein auf den anderen oder diesen Wettkampf in diesem freien Training oder in diesem freien Kitesurfen. Es ist so, boah, mach mal den Trick und wenn du nicht stehst, dann sind die anderen so, nee, du musst das so ändern und du musst das so ändern und danach redest du drüber und jeder hilft einander, jeder ist irgendwie gut drauf. Es ist einfach auch irgendwie schön, mit anderen Leuten am Wasser zu sein. Keine Ahnung, du schreist dann irgendwie da draußen rum, weil dich eh keiner hört. Also es ist echt eigentlich voll der schöne Sport. Aber dann durch den Wettkampf hat sich halt einfach alles voll gewandelt und es wurde halt irgendwie so von Kitesurfen, sage ich immer, wurde es eher so zum Segelsport, weil dort kannte man das irgendwie schon, so Wettkampfsegelsport. Das heißt, ich habe mich halt einfach, ich habe halt eine Segel-Olympia-Kampagne am Ende gemacht und es hatte eigentlich gar nichts mehr mit Kitesurfen und mit diesem Lifestyle-Kitesurfen zu tun, sondern es war halt einfach, wie wir, also es ging, es war eine Racing-Disziplin, also es ging darum, wie schnell ich bin. Du hattest einen Parcours und da musstest du eben durchfahren mit meinen ganzen anderen Kolleginnen und der zuerst durch die Ziellinie kommt, hat halt gewonnen. Also es gibt Startlinie, Ziellinie und so hat das funktioniert und deswegen ging es halt nur noch darum, wer ist der Schnellste, wer hat die beste Technik, wer hat das beste Material, wer hat die besten Coaches, wer ist am besten vorbereitet und dann auch natürlich im Wettkampf warst du halt voll gegeneinander. Das heißt, es war eigentlich gar kein Miteinander mehr, sondern du hast absichtlich gesagt, nee, mit der trainiere ich nicht, die darf nicht mit mir im Wasser sein, die darf beim Training nicht mitmachen. Also es war eigentlich voll das Gegeneinander am Ende. Und ich glaube, Jungs gehen damit wahrscheinlich noch besser um, aber bei den Mädchen, ja, war die Stimmung für mich nicht immer super angenehm. Aber im Endeffekt geben die Länder halt so viel Geld da rein in solche Olympiakampagnen, dass es auch irgendwo nachvollziehbar ist, dass du jetzt nicht irgendjemanden supportest von einem super, super kleinen Land, der kein Geld hat, dass, ja, mein Trainer wurde bezahlt von Land Österreich, weil ich halb Österreicherin bin. Und logisch, dass ich dann natürlich nicht jemand anderen supporte, der dann eventuell mal Olympiaplatz wegnehmen könnte. Also das war am Ende die Realität.
Crazy. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, ich darf da gerne die Zuhörer ein bisschen abholen. Du hast gerade erzählt, dein Papa ehemaliger Weltmeister im Windsurfen, deine Mama Halbösterreicherin, das ist die einzige, von der ich nicht weiß, ob sie sportlich ist, aber das darfst du gleich erzählen. dein Bruder Eishockey-Profi, mittlerweile auch dein Lebensgefährte Eishockey-Profi, also in eurer Familie ist so ein bisschen Fable für Sport da, oder?
Ja, also meine Mama ist auch sportlich, aber meine Mama ist eher Hobbysportlerin. Also die war früher, glaube ich, als Jugendliche, hat die sehr gute sportliche Gene, hat sehr starke, also nicht jetzt dicke Beine, aber halt starke Beine, starke Knochen. Und das habe, glaube ich, so mitbekommen, mein großer Bruder auch. Also da sind wir einfach, wir haben einfach die Kraft, würde ich sagen. Ja, und meinem Papa war es eigentlich immer wichtig, dass wir alles lernen. Also er hat mich auf Snowboard gestellt, er hat mich in Golfkurs gesteckt, was ich nicht wollte als Kind. keine Ahnung, ich war am Tanzen, dann hat er mich ins Volleyball gesteckt. Ja, Skifahren beigebracht, Windsurfen beigebracht, Kitesurfen beigebracht. Also ihm war einfach wichtig, dass ich irgendwann mal so als Jugendliche, wenn ich irgendeiner Gruppe unterwegs bin und jemand sagt, hey, komm, spielen Volleyball, dass ich Volleyball spielen kann. Also darum ging es ihm eigentlich am Anfang. Und er war gar nicht so, dass er gesagt hat, du musst einen Wettkampf fahren und du musst das machen. Und dann durch die Schule habe ich eben Snowboard-Wettkämpfe angefangen. Und dann dadurch, dass es eben Jugendolympia gab, war ich so, oh, ich bin genau in dem Jahrgang, probiere ich das halt mal aus. Und dann natürlich, wenn es dann zum Wettkampf war, war er natürlich super ehrgeizig. Aber es war nie dieser Drang da von meinen Eltern, dass ich Wettkampf fahren muss, was, glaube ich, gut ist, sondern es kam dann so von mir selber und einfach, weil ich gemerkt habe, okay, ich bin international einfach auf einem mega hohen Level für das, dass ich eigentlich nur Freizeitkiterin war. Und deswegen ist es irgendwie dann dazu gekommen. Und noch zu meinen Geschwistern. Ich habe eigentlich drei Geschwister. Mein größter Bruder spielt eben auch Eishockey in der zweiten Liga in Landshut. Dadurch bin ich halt einfach irgendwie auch im Eishockey groß geworden. Ich komme aus Reichersbeuern und dort haben wir auch einen Eisplatz im Dorf. Und ich glaube auch schon mit 4 bin ich da auch schon Schlittschuh gelaufen und habe dann mit meinen Freunden Eishockey gespielt. Irgendwann mal war es dann so mit meiner besten Freundin, komm, wir fangen jetzt auch an. Haben wir dann nie gemacht. Gott sei Dank, sonst müsste ich jetzt den ganzen Tag in dem Eishockeystadion drin sitzen. Meine kleinen Geschwister sind auch aktiv, aber die machen jetzt keinen Wettkampfsport oder so. Und ja, dann habe ich auch noch meinen Freund kennengelernt, der ist zufälligerweise auch Eishockeyspieler. Da war meine Mama dann so überrascht. Sie dachte, ich komme halt mit einem Kitesurfer um die Ecke. Und dann ich so, nee, ich habe jetzt einen Eishockeyspieler kennengelernt. Aber es passt gut, weil wir sind halt alle in so einem, wir haben alle so ein sportliches Mindset und achten halt deswegen auch super krass auf unsere Gesundheit und haben halt einfach die gleichen Interessen. Wir können es irgendwie nachvollziehen, wie es ist, wenn jemand im Wettkampf ist. Und deswegen im Endeffekt ist es halt voll schön, weil du dich halt irgendwie gegenseitig da so supporten kannst und halt eben voll dieselben Interessen hast.
Ja, also für mich war das immer unglaublich wichtig, das richtige Umfeld zu haben. Und bei mir war es zum Beispiel damals ähnlich. Also ich habe den sportlichen Drang entwickelt aus mir selbst raus. Ich glaube, nur dann kann man wirklich gut sein, zum einen, aber das auch irgendwie erfüllt machen. Wie geht es dir da, dass du sagst, hey, oder wie wichtig ist Umfeld da für dich auch jetzt vielleicht Menschen, die eben nicht im selben Sport sind?
Wie genau meinst du das?
Ich sage mal, das Leben als Sportler ist ja herausfordernd.
Ja.
In verschiedener Hinsicht.
Ah, okay.
Und ab und zu, also nicht mir ist es immer so gegangen, ich habe zwar mit Menschen in dem Sport, also bei mir in dem Fall im Triathlon, viel über den Sport geredet, aber eigentlich nie so über wirklich wichtige Dinge.
Ja. Ah ja, also einerseits ist bei meiner Familie so, die haben mir halt brutal geholfen mit meiner Gesundheit, würde ich sagen. Also ich bin komplett ganzheitlich aufgewachsen, habe nie irgendwie schwere Medikamente bekommen oder Antibiotika oder irgendwas. Das heißt, die haben mir einfach so ein Bewusstsein für Gesundheit gegeben, was mich, glaube ich, einfach super supportet hat, weil mein Alltag war super anstrengend. Ich bin nur gereist, ich hatte immer Übergepäck dabei, ich war die ganze Zeit in anderen Zeitzonen. Dann kommst du an, am nächsten oder am Abend sogar gehst du noch aufs Wasser. Also es ist einfach anstrengend, dieses ganze Reisen immer in anderen Klimazonen zu sein. Zusätzlich hast du ja noch den Wettkampf und zusätzlich hast du noch deine Ziele im Training und für den Wettkampf. Da musst du natürlich irgendwie dich auch noch um dein Material kümmern, etc. etc. Das heißt, es ist einfach, glaube ich, nochmal anstrengender mit diesen ganzen Reisen, als jetzt einfach zu sagen, okay, ich wohne zu Hause und habe zu Hause meinen Rhythmus. Und da hat es mir halt enorm geholfen, dass ich halt einfach diese Tipps und dieses Bewusstsein von meinen Eltern halt mitgenommen habe, weil sonst hätte ich das vielleicht auch gar nicht so durchgehalten. Und andererseits ist natürlich auch eine große mentale Belastung. Und ich glaube, am Anfang merkt man das gar nicht so, dass man so, ich mag einfach Spaß haben und so, aber irgendwann merkst du dann im Wettkampf so, komisch, irgendwie mein Magen ist irgendwie lau oder ich bin dann irgendwie doch nervös. Ich glaube, am Anfang will man das einem nicht so eingestehen. Da sagt man so, okay, ja, Wettkampf ist halt Wettkampf. Aber dann nach der Zeit realisiert man halt, okay, nee, der Körper reagiert schon im Wettkampf. Also, und es ist auch ganz normal. Und es ist, glaube ich, auch natürlich. Und ich glaube, es wäre auch komisch, wenn du nicht nervös wärst. Also, dann ist auch irgendwas falsch. So, du brauchst ja auch irgendwie dieses bisschen, ja, das Adrenalin oder was weiß ich. Und da hat mir dann mein Freund tatsächlich sehr stark geholfen, weil der hatte auch zwei sehr schlimme Verletzungen und spielt eben auch auf einem sehr hohen Level Eishockey und ja, der beschäftigt sich halt nochmal noch viel länger mit diesem ganzen Wettkampfsport und ist da super fit und das war schon schön, einfach so jemanden zu haben, mit dem du halt einfach über solche Themen reden kannst und die es halt auch nachvollziehen können, die vielleicht in denselben Situationen stecken. Weil sonst wäre es, glaube ich, schwierig gewesen, sonst wäre ich so voll auf mich alleine gestellt und ich bin eh schon keine, wie nennt man das, Teamsportlerin, sondern ich bin halt eine Sportlerin, die halt auf sich selbst gestellt ist. Ja, ich habe meinen Coach, aber das war halt nur für die Leistung und irgendwie nicht für mehr. Also deswegen hat mir das schon geholfen, da einfach so durchzuhalten, blöd gesagt.
Du hast es gerade angesprochen, das Thema mental, das ist ja generell ein wichtiges Thema, aber vor allem im Leistungssport natürlich essentiell irgendwie, vor allem wenn du so viele Dinge auf dem Schirm hast. Ich habe in einem anderen Podcast von dir gehört, du machst viel in Richtung Achtsamkeit, Bewusstsein, was man jetzt von so einer jungen Frau, das ist ja nicht ganz so normal, dass man das mitkriegt. Du legst da viel dein Handy weg, glaube ich.
Ja.
Wie hast du das selbst entwickelt, tatsächlich dann auch dieses, oder war das dann wirklich, als das dann auch über den Markus gekommen, oder wie kam es dazu, dass du dich da so damit beschäftigt hast, Ascha?
Also ich glaube, ich war irgendwann mal in Brasilien mit 18, nach meinem Abi, oder auch nach der Jugendolympiade und nach Abitur und alles. Und ich muss sagen, während der Schule habe ich gar nicht so dran gedacht, da hatte ich so viel zu tun mit Sport. Und da habe ich mich während dem Abi noch für die Jugendolympiade qualifiziert. Da war so viel los, dass ich einfach gemacht habe. So, ich habe mich gesund ernährt und so, aber ich hatte noch nicht so das große Bewusstsein. So, ich habe schon eine gesunde Lebensweise gehabt und war, glaube ich, achtsam, aber ich habe halt einfach mein Ding gemacht, gelernt, am Abend heimgekommen. Ich hatte irgendwie gar nicht so wirklich diesen Freiraum, über mal zu überlegen, okay, wie läuft das Leben eigentlich? Und ich glaube wirklich, dass ich durch dieses ganze Reisen, und ich reise ja auch mit vielen Leuten, die natürlich auch sehr naturbezogen sind, also die Kitesurfer sind teilweise, ja, machen die einfach ihr Ding. Es gibt auch Leute, die einfach nur Party machen, was weiß ich, aber es gibt auch viele Leute, die halt sehr naturverbunden sind. Und dort war ich dann eben in Brasilien und dann haben die so angefangen mit Yoga jeden Tag in der Früh. Und ich so, okay, ja, dann mache ich da halt mal mit. Und so die erste Woche, wenn du noch nie Yoga gemacht hast, ist echt hart. Also da bist du so, oh, irgendwie alles tut weh. Und gleich in der Früh um 7, wenn du eh noch komplett Muskelkater hast vom Kiten vom Tag davor. Und dann habe ich da aber angefangen und so nach 2 Wochen habe ich gemerkt, wie gut das halt einem tut und wie viel mehr Energie man hat und wie viel weniger Muskelkater ich auf einmal hatte. Und dann habe ich halt aber versucht, das so in mein Leben zu integrieren. Und mir ging es, glaube ich, einfach immer darum, viel Energie zu haben und mich wohlzufühlen. Und das unterstützt es halt einfach. Und ich hasse es zum Beispiel, aufzustehen und keine Energie zu haben oder, weiß ich nicht, mich schlecht zu fühlen oder mich schlecht im Magen zu fühlen oder im Kopf, sondern ich mag es halt einfach, den Tag halt voll nutzen zu können. Und es war halt auch wichtig, weil, wie gesagt, es war anstrengend durch das Reisen. Man ist viel müde und dass man halt dann einfach versucht, okay, durch solche Sachen wie Yoga, ja, so ein bisschen wieder die Ruhe zu finden. Und deswegen habe ich dann einfach versucht, das ja, beizubehalten. Aber ich muss sagen, es war auch immer so ein bisschen in so Wellen. So einmal hat man das halt Vollgas gemacht und war halt so voll, ja, hat das halt voll integriert. Und dann gibt es auch wieder Phasen, wo man sagt, okay, man lässt halt wieder so schleifen. Und dann merkt man aber auch wieder, dass man so voll unruhig wird. Und dass halt eigentlich voll wichtig ist, dort weiterzumachen. Aber ich glaube, es ist auch irgendwie menschlich, dass du jetzt nicht jeden Tag das schaffst, so Vollgas durchzuziehen. Ja,
ja gut, das hängt ja ein bisschen immer an der Situation. Aber wie gehst du damit um jetzt, wenn du so früh unterwegs bist, also früh fliegst, früh in andere Zeitzonen bist, dann auch teilweise lang Auto fährst oder was? Ist das sowas, was dich so wirklich mal runterholt, wo du dich mal wieder für dich oder wo zu dir kommst, wo du dich da besinnen kannst?
Tatsächlich nicht wirklich durchs Reisen, muss ich sagen. Es ist eigentlich eher, wenn ich dann wieder heimkomme, dass ich dann so voll runterkomme. Und dann teilweise auch merke, boah, ich bin so müde irgendwie, aber dann merke ich halt, dass es halt einfach anstrengend war die letzte Zeit. Ja, aber das Ding ist, ich glaube, generell wahrscheinlich früher habe ich immer gesagt, oh, ich will viel reisen und jeder will das ja irgendwie, aber wenn es dann zu viel wird, ist es halt auch einfach zu viel. So, ich war teilweise während dieser ganzen Olympia-Vorbereitung, war ich einfach teilweise 3-4 Monate einfach am Stück weg. Da war ich einfach mal bei meinem Auto, bin ich losgefahren nach Südspanien, hatte ich den ersten Wettkampf, dann hatte ich ein Trainingscamp, dann hatte ich wieder einen Wettkampf, dann hatte ich wieder ein Trainingscamp und das war dann alles in Südfrankreich, Südspanien, Palma, musste ich mit der Fähre fahren. Also es war so viel und erst wenn du dann wirklich nach Hause gekommen bist, was in der Zeit auch nicht ging, weil ich war zu Hause für 3-4 Tage, musste umpacken und bin weitergekommen, aber so nach Olympia habe ich erst gemerkt, wie viel ich halt gemacht habe und wie intensiv das alles war und erst wenn ich eigentlich dann zu Hause angekommen bin, auch in meinem Umfeld, mit meinem Freund, mit meiner Familie, mit meinen Freunden, dann bin ich eigentlich erst immer so richtig runtergekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder wenn ich eine längere Zeitpunkt an einem Ort war. Also wenn ich mich wirklich eingelebt habe an dem Ort und dort so meine Routine geschafft habe, jeden Tag irgendwie aufstehen, weiß ich nicht, Yoga oder Gym oder wie auch immer, dann komme ich eigentlich erst immer so runter. Aber dieses, teilweise war es wirklich eine Woche hier, eine Woche da, 5 Tage da, 3 Tage da, das ist super schwierig, da so diese Ruhe zu finden. Ja,
ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich weiß das von mir auch, das Reisen war für mich mit das Kreisligste. Also tatsächlich, Gott, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber wir haben halt von unseren Reisen immer nur Hotelzimmer gesehen und Rennstrecke oder halt gut im Trainingslager, da siehst du ein bisschen mehr. Aber bei mir war es tatsächlich auch das, was du gerade angesprochen hast, gell, diese Routinen schaffen. Egal, ob ich merke das auch daheim, fällt es mir auch leichter tatsächlich, bei mir zu bleiben, aber diese Routinen, die einen dann immer wieder zu sich holen, also eben, ob es jetzt halt Yoga ist oder sowas, das finde ich schon unglaublich wertvoll.
Ja, voll. Und es gibt halt schon so kleine Tricks, die man halt irgendwie so, oder Tipps, die man so in diesen, ja, in diesen Alltag, den man da irgendwie hat, mit einbauen kann. Also was ich zum Beispiel gemerkt habe, ich habe zum Beispiel versucht, eher so auf Hotels zu verzichten, sondern mir halt immer Airbnbs nehmen oder halt Hotels, wo ich halt kochen kann, weil ich halt gemerkt habe, immer unterwegs sein, immer auswärts essen, das zieht halt auch so an deiner Energie, weil du halt nicht weißt, was für eine Qualität bekommst du. Und teilweise zahlst du echt viel Geld und ich zahle es an sich gerne, wenn ich weiß, ich kriege halt eine gute Qualität. Aber so oft bist du halt dann irgendwo auch mit Freunden, dann kommt das Essen super spät, dann isst du super spät am Abend, am nächsten Tag musst du wieder fit sein, weil du ja wieder Training hast und möchtest ja auch weiterkommen. Also willst du ja nicht nur das Training absolvieren, damit es absolviert ist, sondern du willst ja auch Progress machen. Und da habe ich halt irgendwann gemerkt, nee, ich muss mir auch einfach selber kochen, weil ich bin immer unterwegs. Und normalerweise ist es so, wenn man unterwegs ist, kann man essen gehen und kann Outdoor essen und sich was holen. Da ich merke so, nee, funktioniert für mich nicht. Und haben viele immer gesagt, ja, warum willst du nicht mit uns essen gehen? So, magst du uns nicht? Und ich so, nein, ich will einfach mein eigenes Essen essen. Und dann auch wieder so, ja, und komm, geh mal da noch ein Eis essen und da noch Waffeln essen und da noch Krebs essen. Und ich so, nein, ich bin nicht auf Urlaub. So, das ist mein Leben. Und da habe ich einfach gemerkt, oft auch im Flieger mein eigenes Essen mitnehmen, Essen, selbst kochen. Und es sind manchmal keine krassen Gerichte. Das geht teilweise in 3-4 Minuten, dass man sich halt irgendwas kocht. Und das war halt einfach so, also wenn ich darauf geachtet habe, ging es mir so viel besser. Und auch nicht zu spät essen, also jetzt nicht irgendwie noch in der Nacht, wenn du halt einen Nachtflug hast, dann ist es halt auch um 8, dass du halt nicht mehr isst. Dann musst du jetzt nicht anfangen, in der Nacht um 2, nur weil du auf dem Flieger bist oder im Auto sitzt, anfangen da jetzt irgendwie zu essen, weil das zehrt halt auch voll an deiner Energie und dadurch hat halt der Magen wenigstens so einen Rhythmus, würde ich sagen. Und ja, sowas muss man halt einfach mit einbeziehen und dann wenigstens deinem inneren Körper so ein bisschen wenigstens einen Essensrhythmus geben oder so.
Puh, ich verstehe dich, bei uns war es genauso.
Ja.
Und was für mich zum Beispiel so ein Thema war, dieses im Hotel essen, mir war das alles zu hektisch. Die ganzen Menschen außenrum, wenn du eh schon, eben du hast irgendwie hart trainiert oder kommst gerade aus dem Flieger und hast dann mega getakteten Zeitablauf, hast vielleicht nur eben irgendwie Stress wegen dem Rennen oder sonst irgendwas. Und dann sitzt du nur zwischen lauter wildfremde Menschen, es ist laut, jeder links und rechts rennt jemand an dir vorbei, eben du sitzt ewig da. Das war was, das hat mir so viel Kraft gekostet.
Ja, Vollgas. Es ist ja auch voll wichtig, dass wenn du isst, dich ja auch aufs Essen konzentrierst. Ja. Und wenn du nur nebenbei die ganze Zeit isst oder es passiert die ganze Zeit was, dann, weiß ich nicht, glaube ich, nimmt der Körper das auch gar nicht so wahr, was gerade eigentlich überhaupt passiert. Nee, das hat mir auf jeden Fall sehr stark geholfen und dann halt auch nicht zu spät ins Bett gehen. Einfach da so, was man halt kontrollieren kann, das halt einfach kontrollieren. Das hat bei mir geholfen.
Und das, was man nicht kann, mit einer gewissen Leichtigkeit nehmen?
Annehmen, versuchen, ja, wie gesagt, energiegeladen das irgendwie anzunehmen. Ja, teilweise war es auch so, zum Beispiel das Packen und sowas, war voll stressig. Aber dann stimmt schon, wenn ich dann so im Flieger saß, weil du mich das vorhin gefragt hast, dann ist man dann eigentlich schon runtergekommen. Dann war es so, okay, jetzt ist auch mal okay. Und manchmal war es auch wichtig, dass du mal diesen Zwang hattest, nichts zu machen. Weil ich glaube, das wissen auch viele Leute nicht, dass wenn du so viel trainierst, du brauchst auch diese Regeneration. Und das verstehst du teilweise als Sportler selber irgendwie zuerst gar nicht. Du bist so immer weiter, immer weiter, immer mehr, immer mehr. Aber diese Pausen sind halt auch so wichtig. Und mein Freund hat früher in Mannheim gespielt. Und dann musste ich ihn natürlich auch noch in Mannheim besuchen, weil wir eine Fernbeziehung hatten. Ich war viel unterwegs, aber musste dann auch noch nach Mannheim fahren, wenn ich mal zu Hause war. Und da ist halt nichts in Mannheim. Und dann war ich halt so gezwungen, mal einfach Ruhe zu geben. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man mal sagen muss, man muss nicht jeden Tag versuchen, noch besser zu werden am Wasser. Es ist wichtig, diese Rest-Days zu haben. Es ist wichtig, einfach mal runterzukommen. Erst wenn du runterkommst, regeneriert der Körper. Und das musste ich, glaube ich, auch lernen irgendwie.
Ich glaube, das darf jeder lernen. Gerade als junger Sportler, wo eben diese Energie ja quasi endlos scheint. Aber es ist halt doch so, gell? Ohne Anpassung und ohne Ruhe kann einfach kein Fortschritt entstehen. Spannend. Alina, möchtest du mal erklären, wie Kitesurfen eigentlich so funktioniert? Du hast es vorher ganz locker angeschnitten mal. Ich gebe dir einfach mal das Beispiel. Wenn wir im Urlaub sind, in Sardinien etc., wie auch immer, dann siehst du da Leute kitesurfen. So, das ist wahrscheinlich der Ursprung. Aber wie hat sich das zu einem Wettkampfsport entwickelt und was ist der Unterschied zwischen dem normalen Kiten in Anführungsstrichen und dem Wettkampfsport?
Also Kitesurfen hat ganz viele verschiedene Disziplinen. Es gibt einerseits Freestyle Big Air, da geht es wirklich darum, welche Tricks du machst. Und dann gibt es auch Freestyle Big Air Wettkämpfe und dort geht es aber dann darum, da gibt es Judges, die stehen an Land und die bewerten deine Sprünge. Aber die Disziplin war ihnen so ein bisschen zu ungenau. Das heißt, die ist nicht olympisch geworden. Es gibt theoretisch auch noch eine Wellendisziplin, das ist selber, da sind Judges am Land. Da fährst du mit dem Kite und so einem Surfboard, also so ein kleines Surfboard fährst du auch in den Wellen und da wird halt auch jede Welle bewertet, gibt es auch als Disziplin. Und dann gibt es eben noch den ganz großen Racing-Part. Und das ist, was ich gemacht habe für Olympia, also für die Olympischen Spiele 2024, war dieses Racing eben olympisch, weil die gesagt haben, da ist es halt super leicht, es gibt eine Startlinie und dann gibt es eben, wie ich schon gesagt habe, gibt es einen Parcours, der ist mit Bojen im Wasser, die Bojen sind im Wasser verankert. Und du musst dann in einer speziellen Reihenfolge um diese Bojen fahren. Und dann eben durch die Ziellinie. Die Ziellinie ist auch zwischen einem Boot und einer Boje und die Startlinie ist eben zwischen Boot und Boje. Und du weißt halt, okay, diese Reihenfolge oder mit dieser Reihenfolge muss ich eben durch diesen Parcours fahren. Und da geht es einfach um Geschwindigkeit. Und zum Beispiel bei einer WM waren wir 60 Frauen. Das wurde dann aufgeteilt in 2 30er-Heats. Und dann bist du gleichzeitig mit diesen 30 Frauen über die Startlinie gefahren, um die Bojen rum und dann durch die Ziellinie. Und wer halt Erster geworden ist, wurde halt Erster, dann Erster, Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter, Sechster, wie auch immer. Und das kam halt dann in Ranking. Und dieses Prozedere haben wir halt, ich glaube, in einem Wettkampf bis zu 16 Mal gemacht. Und dann gab es halt einen Durchschnittswert am Ende. Teilweise hat es immer ein bisschen variiert, war es auch manchmal so, okay, am Ende fahren nur noch die Top 10 gegeneinander. Also das war immer ein bisschen unterschiedlich. Bei Olympia waren wir nur 20 Mädchen und da war es auch so, 5 Tage lang sollten wir bis zu 16 Rennen fahren und am, ich glaube, 6. Tag sollte dann eben die Top 10 gegeneinander fahren und dann eben um die Medaillen fahren. Im Endeffekt hatten wir nur 6 Rennen von 16, weil relativ wenig Wind war. Aber so funktioniert das. Wir haben auch keine normale Kites. Also man kennt ja jetzt zum Beispiel vom Sardinienurlaub, kennt man ja diese aufblasbaren Kites mit relativ langen Leinen. Die Menschen haben auch so, oder die Kiter dort haben auch so ein ganz normales Board, wie so ein Wake-Style oder Wake-Surfboard. Wakeboard-Board haben die ja unter den Füßen. Und wir fahren auf sogenannten Hydrofoils. Das ist so eine ganz lange Finne unterm Board mit so einem kleinen Flugzeug unten dran. Und das machen wir deswegen, weil wir bei viel weniger Wind fahren können, weil es viel weniger Widerstand hat. Weil wenn du fährst, fährst du auf diesem kleinen Flugzeugfinne und nicht auf dem Board. Das heißt, du hast viel weniger Widerstand und kommst halt bei viel weniger Wind ins Fahren. Und wir hatten auch so High-Performance-Kites. Das waren so ganz große, sah aus wie so Gleitschirme, so Matten haben wir das genannt. Diese haben sich auch mit Luft gefüllt, das heißt, die musste man gar nicht aufpumpen. Das heißt, wir hatten halt voll High-Performance-Equipment und ich konnte damit auch noch gar nicht fahren. Also als ich angefangen habe mit der Disziplin, musste ich das nochmal mehr oder weniger neu lernen. Das heißt, kein normaler Kitesurfer kann unsere Disziplin ausüben, so das ist eigentlich nochmal, da fängst du noch von vorne an. Klar, so das Gefühl für ein Kite oder so habe ich schon mitgenommen und auch weil ich schon so früh gekitet bin, hatte ich einfach ein anderes Gefühl, glaube ich, dafür und war halt technisch sehr gut. Das war so ein bisschen mein Vorteil, weil ich einfach ein brutales Gefühl so für das Board und den Kite hatte. Aber das war einfach Material, was du so nicht verwenden würdest und ist auch einfach voll die spezielle Disziplin. Und wir sind eben um Geschwindigkeit gefahren und wir sind auch bis zu 60, 65 km/h gefahren. Also wir waren auch richtig schnell unterwegs und normaler Kitesurfer schafft es gar nicht, auf diesen Speed zu kommen.
Da wollte ich mit dir drüber reden, weil ich habe das dann ja letztes und vorletztes Jahr ein bisschen mitbekommen, wie viele Unfälle da passieren. Also das ist ja echt eine heftige Geschichte, gell? Wenn da 30 Leute gleichzeitig mit Sauberdampf durch so einen Parcours und jeder möchte Erster werden.
Genau.
Und das ist ja nicht bloß der Mensch, der da drauf ist,
ja,
sondern das Board, wenn das mal nicht kontrolliert ist, ist das ja wie eine Waffe. Gell?
Ja.
Also ich habe das gehört, dass sie da Leute komplette Fersen aufgeschnitten haben,
ja,
oder wie auch immer. Also das ist ja wirklich, du musst ja da auch unter Hochdruck, ich meine, da geht es ja auch um deine Gesundheit, dass du da gescheit durchkommst. Das ist echt eine heftige Nummer.
Ja, also wenn man das so von außen sieht oder auch ich von außen es jetzt betrachte, was ich eigentlich gemacht habe, so die letzten 5 Jahre, bin ich echt so, okay, es war eigentlich voll gestört, weil diese Foils unter Wasser, die schleifen wir und die müssen wirklich bei der Rückkante, sollen halt so scharf wie so ein Messer sein. Wir schleifen die halt auch, dass wirklich kein einziger Kratzer drin ist und sowas, dass wir keine Strömungsabbrüche haben und deswegen sind die halt so, so scharf und wir sind halt nur mit Fußschlaufen drinnen. Das heißt, wenn jetzt jemand vor mir fährt mit 60 km/h oder 55 km/h und die Kontrolle von dem Board verliert, dann kann es halt einfach sein, dass das in mich reinschießt. Dazu kommt aber auch noch, dass wir die Leinen ja auch noch haben. Und wenn Leinen unter Spannung sind, die sind so dünn, wir fahren noch mal dünnere Leinen, dann sind es halt auch wie Messer. Und ich glaube, ich musste da teilweise einfach meinen Kopf ausschalten und einfach sagen, okay, wenn du im Wettkampf bist, dann denkst du anders. So, wenn du das von draußen betrachtest, dann bist du so, okay, ich will eigentlich nicht, ich traue mich eigentlich gar nicht. So, das ist eigentlich voll gefährlich, das könnte passieren, das könnte passieren, das könnte passieren. Aber wenn du halt dann im Wettkampf bist und auf dem Board stehst, dann bist du so fokussiert auf alles und so in deiner Welt, dass du das dann eigentlich einfach ausblenden musst. Ich hatte aber auch eine, ich meine, man hat mehrere Crashes, aber auch ein Crash, der war, oder hat mich dann auch geprägt irgendwie. Das war, glaube ich, 2022, da bin ich immer von Wettkampf zu Wettkampf besser geworden und hat eben jemand vor mir die Kontrolle verloren und dieses Board ist halt in mich reingeschossen. Und ich hatte Gott sei Dank einen langen Neoprenanzug an und bin halt gerade noch so von meinem Board runtergesprungen, dass das Foil mich halt nur an meinem Bein berührt hat. Und dadurch, dass ich den Neo anhatte, ist nur der Neo gerissen. Und ich hatte dann Cut in meinem Fuß, was an sich, im Endeffekt wurde es halt genäht, es war nicht so schlimm, aber einfach dieses Bild, was ich halt da einfach noch in meinem Kopf habe, wie dieses Foil halt einfach in mich schießt, weil sie halt nur einen Meter weg war von mir, dadurch hatte ich halt einfach die ganze Zeit Angst, dass ich mein Gesicht aufschlitze oder sowas. Also ich habe wirklich oft, auch wenn ich ein Buch gelesen habe, kamen immer wieder diese Bilder. Ja, was ist, wenn ich mich aufschlitze? Was ist, wenn ich in meinem Leben lang, keine Ahnung, nicht mehr sehen kann, weil das halt in mein Auge geht oder wie auch immer. Also ich hatte schon einfach Respekt und auch Angst davor. Und teilweise gab es auch Tage, da war so viel Wind, so viel Welle, da war es wirklich gefährlich. Und du gehst halt raus und das Material ist halt auch High Performance gemacht. Das heißt, ich weiß nicht, bei euch war es vielleicht auch so, du hast das beste Fahrrad, aber dadurch passiert halt auch schneller was oder dadurch geht es halt auch schneller kaputt. Und das war halt bei uns auch so. Das heißt, es war schon, glaube ich, oder es ist einfach eine super gefährliche Sportart, weil du halt wie auf Messern fährst. Mhm. Aber du machst es halt irgendwie mit. Und im Wettkampf ist es natürlich noch gefährlicher, weil jeder will natürlich Erster sein. Und dann, wenn du mal dich nicht so durchgesetzt hast, weil du halt irgendwie Angst hattest, sagt halt dann der Coach dir, ah, warum bist du nicht noch eins weiter vorgefahren? Also, und ich so, ja, weil ich mich nicht aufschneiden wollte. Also, das war schwierig, aber irgendwie machst du mit. Und ich glaube, man musste auch irgendwie so ein bisschen das Vertrauen haben und sagen, es wird gut gehen, weißt du, weil sonst machst du dich, glaube ich, verrückt.
Hier kommt die Werbung. Heute hört ihr ein Angebot in eigener Sache, und zwar geht's um unser Analyse-Coaching. Du hörst hier jede Woche, wie wichtig es ist, den eigenen Stoffwechsel zu verstehen, aber vielleicht fragst du dich, wo stehe ich denn gerade? Was braucht mein Körper ganz individuell, um in Balance zu kommen? Dann ist unser Analyse-Coaching genau das Richtige für dich. Hier analysieren wir deinen Stoffwechsel, dein Energielevel und deine persönlichen Herausforderungen wissenschaftlich fundiert, aber absolut alltagsnah. Du bekommst eine klare Einschätzung, wo du stehst und vor allem einen Plan, der zu dir passt. Infos findest du unter m2h-stoffwechselzentrum.de/analysecoaching oder direkt in den Shownotes. Warte nicht, bis dein Körper dir die rote Karte zeigt, hol dir jetzt Klarheit und mach den ersten Schritt zu mehr Energie, Gesundheit und Leichtigkeit. Werbung Ende. Mit dieser Art und Weise, wie ihr den Wettkampf da bestreitet, wir haben das erste Mal telefoniert, dann hast du mir auch erzählt, dass du gerade speziell für diese Art und Weise ein Gewicht zunehmen musstest oder wolltest, weil du dann schneller bist. ja, als Sportler nimmst du einige Dinge auf dich, um dann den Erfolg so ein bisschen zu unterstützen, gell?
Ja, musste ich auf mich nehmen. Es war so, in der Disziplin geht es eben um Geschwindigkeit. Und manche Leute, also am Anfang ging es halt darum, dass du erstmal aufs gleiche Level kommst. Und irgendwann mal waren wir Mädels alle auf dem gleichen Level. Und dann war es so, die eine ist schneller und die andere halt nicht. Und wir so, okay, warum ist die jetzt schneller, also vom Grundspeed, als ich zum Beispiel? Und dann kam zum Beispiel auch jemand, die hat das noch gar nicht so lange gemacht und die war noch mal viel schneller. Und wir so, hä, das gibt's doch nicht. Die macht das doch gar nicht so lange. So, was ist der Unterschied? Und irgendwann mal haben wir uns halt dann auch mal das Gewicht der Frauen angeschaut und haben halt gemerkt, einfach die schwereren und auch bei den Männern, deswegen sind auch die Männer besser gewesen, weil die haben eigentlich dasselbe Material wie wir verwendet. Aber die waren halt einfach 30 Kilo schwerer als wir, die Männer. Und dann haben wir eben herausgefunden, dass umso schwerer du bist, umso schneller bist du. Und das ist, kann man sich vielleicht so ein bisschen wie beim Skifahren vorstellen. Da ist es ja, glaube ich, auch ein bisschen so, umso schwerer, umso schneller. Und ja, dann war das aber echt extrem, dass wirklich auch schon Kilo richtig viel ausgemacht hat. Aber ich glaube, ich habe mit so 65 Kilo, 66 Kilo gestartet. Und es gab aber halt viele, die wirklich so an die 80 gewogen haben. Und das ist halt einfach zu groß. Das heißt, so ein bisschen konnte ich wirklich, weil ich glaube, ich technisch teilweise wirklich besser war als andere, konnte ich damit ein bisschen ausgleichen. Aber dann wirklich, als es zu Olympia hingegangen ist, hat einfach jeder angefangen zu essen und richtig viel zu essen und teilweise auch richtig, richtig ungesund gegessen. Und man hat einfach gesehen, wie so von Wettkampf zu Wettkampf die Leute einfach wirklich dicker geworden sind. Und es gab schon einige, jeder ist natürlich ins Gym gegangen. Klar, am Ende war es auch so, bitte mach keinen Ausdauersport mehr, geh nur noch ins Gym, sei weniger am Wasser, versuch einfach so nach dem Motto weniger zu verbrennen, damit du halt einfach schwerer bist, weil dieser Kilo oder diese 2, 3 Kilo am Wasser so einen enormen Unterschied gemacht haben, dass du es wahrscheinlich mit der Technik gar nicht so krass ausgleichen konntest. Das Einzige war, wenn ganz wenig Wind war oder richtig starker Wind war, dann war es halt nur noch Technik und deswegen war zum Beispiel ich bei richtig wenig Wind und richtig stark Wind war ich halt richtig gut. Aber bei so normalen, leichten Bedingungen, wo halt jeder fahren kann, war es halt wirklich so, wer halt schwerer ist, ist halt einfach schneller. Einerseits war es auch sehr frustrierend, weil ich habe nie 80 Kilo erreicht. Wir hatten dann wirklich Leute, die waren 83, 79, 76. Eine war, glaube ich, an die 90 sogar. Also wir hatten schon mal so schwere Gewichte drinnen. Es gab auch, glaube ich, eine 18-Jährige, die hat 20 Kilo zugenommen für den Wettkampf. Und es war ein bisschen schwierig für mich, weil ich genau in diesen Jahren, wo ich so 20 bis 24 war, habe ich halt angefangen, mich halt noch mehr mit Gesundheit zu beschäftigen. Und eigentlich auch mit Sport. Und ich war so voll, ich will voll viel Sport machen. Ich mag radeln gehen und das machen und das machen. Und natürlich der Fokus auf Kitesurfen, aber ich bin einfach super gern draußen am Sport machen. Also Outdoor-Sport mache ich einfach richtig gern. Und dann auf einmal, du musst ins Gym gehen. Ich meine, Gym ist an sich super gut. Ich habe gemerkt, dass es dir wirklich hilft, wenn du Sport machst, egal welchen Sport, einfach diese Unterstützung und die Muskulatur aufbauen, ist einfach super wichtig. Aber wir haben das ja nicht gemacht, um jetzt gute Muskulatur aufzubauen. Also einerseits natürlich schon, aber auch andererseits einfach nur, um zu pumpen, um den Muskel aufzubauen, um schwerer zu werden. Aber du schaffst natürlich auch nicht in einem Jahr 10 Kilo gesund zuzunehmen durch Muskelmasse. Das ist, glaube ich, fast unmöglich. Im Endeffekt habe ich am Anfang abgenommen durch den Stress, glaube ich. Weil ich glaube, wenn dir jemand sagt, nimm zu, dann nimmst du ab. Und wenn du abnehmen möchtest, nimmst du zu, habe ich so das Gefühl. Das heißt, ich habe zuerst abgenommen, 2, 3 Kilo, war dann, glaube ich, auf 63. Dann war ich kurzzeitig so, okay, ich glaube, ich kann nicht weitermachen. Also es war kurzzeitig so, ich glaube, ich muss aufhören, weil ich habe das Gewicht nicht. Und dann habe ich aber irgendwann mal gesagt, okay, ich möchte mich jetzt unbedingt qualifizieren. Ich brauche das Gewicht. Ich möchte jetzt das Maximum nochmal rausholen. Und habe halt dann, glaube ich, versucht, nochmal im letzten Dreivierteljahr viel zuzunehmen. Ich habe es auch nicht geschafft, früher damit anzufangen zuzunehmen, weil ich das mit mir, ich hätte es so lange, glaube ich, nicht durchgehalten, 7 Kilo schwerer zu sein. Das heißt, im Endeffekt habe ich es halt dann ein halbes Jahr, Dreivierteljahr davor gemacht. Ich habe es schon gesund gemacht. Also ich glaube, ich war einer der wenigen, die sich wirklich nur selbst gekocht hat. Ich habe einfach richtig viel gekocht. Ich habe richtig viel gegessen in der Früh. Fett, Haferflocken, Eier. Also ich habe einfach richtig, richtig viel gegessen. Viel leider auch zwischendurch gegessen, weil das halt auch hilft, nicht abzunehmen. Das heißt, es war natürlich auch nicht die gesündeste Lebensweise, aber ich habe dafür gesunde Lebensmittel gegessen. Eben viel Gym und ich habe das auch sofort wieder verloren. Also wirklich, jetzt bin ich wieder ganz mal auf 65 Kilo, das ging richtig schnell. Aber es war ein bisschen schwierig zu vereinen, weil einerseits fühlst du dich ja nicht wohl. Es geht ja nicht nur darum, wie du ausschaust, einfach du fühlst dich träge, du fühlst dich müde, du bist den ganzen Tag am Verdauen, du hast keine Pausen. Und dann war ich wirklich am Ende so, ich möchte, dass so die Vorbereitung vorbei ist, weil ich einfach wieder normal sein mag. Und weil ich halt auch in der Zeit mich so viel mit Ernährung beschäftigt habe und dann aber anfangen musste, eigentlich voll das, nicht das Gegenteil zu machen, aber einfach das machen, was ich eigentlich gar nicht machen wollte. Also ich wollte Pausen machen, ich wollte langsamer essen, ich wollte weniger essen. Also aus gesundheitlichen Gründen. Und dann musste ich eigentlich genau das Gegenteil machen. Und das war, glaube ich, ein bisschen schwierig, mit mir selbst so zu vereinen. Deswegen habe ich es, glaube ich, auch nicht ganz so extrem geschafft wie andere. Also andere haben wirklich geschafft, 15 Kilo zuzunehmen dafür. Aber es gab auch wirklich Probleme. Also manche wurden dann auch schon diagnostiziert mit Fettleber. Mhm. Und die Blutwerte waren richtig schlecht. Also es war schon kurz vor Diabetika bei manchen Leuten. Scheiße. Und ich glaube, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist es mir dann irgendwie auch nicht wert, dass ich dann langfristige Folgen davon habe, tatsächlich.
Hast du mal das Gefühl gehabt, dass Gesundheit und der Leistungssport vor allem im letzten Jahr mal konträr zueinander liefen?
Bei mir ging es, glaube ich, weil ich gar nicht, ich habe schon extremer gemacht und ich habe mich halt einfach müde gefühlt. Die ist halt sehr viel schlecht, das würde ich jetzt sagen. Aber ich glaube nicht langfristig, dass ich gemerkt habe, oh, ich habe jetzt halt nur ein langfristiges Problem oder so. Ich habe auch ein Problem, ich kann nicht zu viel Fette essen. Da sagt einfach mein Leber- und Magentrakt so, it's too much, was eigentlich gut ist, weil es, glaube ich, auch nicht normal ist, so viel Fett wahrscheinlich zu essen. Natürlich. Genau, ist einfach natürlich. Das heißt, man übergibt sich halt dann auch mal, weil es zu viel war. Und da kriegst du dich echt so, okay, für was mache ich das eigentlich? Aber das Ding ist, dadurch, dass du in dieser Bubble bist und mit diesen Leuten weitermachst, hinterfragst du das auch gar nicht so. Du bist einfach, okay, weiter, weiter, weiter. Und ich hatte Gott sei Dank nie so den Zeitpunkt, wo jemand zu mir gesagt hat, hey, das ist jetzt irgendwie, die Blutwerte sind komplett schlecht oder so. Ich war da trotzdem immer noch auf einer gesunden Ebene, weil ich mir aber jetzt auch nicht 5 Tafeln Schokolade gekauft habe oder Burger gekauft habe oder so. Das hätte ich auch gar nicht ausgehalten. Ich habe einfach mehr gegessen, mehr gekocht, mehr Kalorien und ja, mehrere Mahlzeiten am Tag und Gym, Muskelaufbau. Ich habe am Ende auch noch Kreatin genommen. Mhm. Gut, viele Leute mögen das oder viele Leute sagen, es ist positiv. Ich habe es an mir selber nicht so gern gemacht tatsächlich, hätte es so auch, glaube ich, nicht genommen. Also viele sagen ja, das sind positive Effekte auf deinen Körper. Ich habe mich einfach nur voller Wasser gefühlt und ich mochte es persönlich nicht, aber ich habe auch gehört, dass eine Frau das irgendwie anders aufnimmt. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher. Manche Leute, bei denen hilft es und ist leistungsfördernd. Natürlich, ich war stärker dadurch, aber ich war froh, dass ich das dann auch wieder lassen konnte irgendwie. Ich mag es aber auch einfach ganz natürlich zu leben und nicht irgendwie andere Sachen in meinen Körper zu supplementieren.
Ja, und das ist ja verrückt, gell? Du hast es vorher ja auch gesprochen. Wenn ich jetzt Krafttraining sinnvoll mache, dann trainiere ich ja mehrere Muskelgruppen. Schau, dass ich in der Beweglichkeit Kraftübertragung herkriege und nicht einfach irgendwie, keine Ahnung, Bizeps flexen und aufpumpen. Das hat ja dann am Ende tatsächlich auch nicht viel mit der sportlichen Leistung zu tun, weil wenn du isoliert Muskelgruppen einfach größer machst oder schwerer machst, das ist schon crazy. Eine Sache würde mich noch interessieren, bevor wir auf Olympia kommen. Wenn ich es mal richtig aufgeschrieben habe, hast du 2021 einen Verband gewechselt, gell? Mhm. Du hast ja vorher gesagt, deine Mama ist Österreicherin.
Ja.
Und warum der Wechsel von Deutschland nach Österreich?
Also der Deutsche Segelverband, also es läuft alles über einen Segelverband, dieses olympische Kitesurfen, ist in Deutschland in Kiel und ist halt relativ weit weg. Und der österreichische Segelverband liegt am Neusiedlersee. Und in Deutschland gibt es halt auch irgendwie mehr Athleten und es ist halt alles ein bisschen größer. Und in Österreich ist es halt sehr familiär. Und Deutschland hätte halt erwartet von mir, dass ich halt viel, oder nicht erwartet, aber dort sind halt die ganzen Trainingsmöglichkeiten in Kiel. Und für mich war es, ja, stand es halt nicht zur Option, in den Norden zu ziehen, weil ich halt einfach Süden, Süddeutschland oder halt auch Österreich einfach, da fühle ich mich einfach mehr zu Hause als im Norden. Und deswegen habe ich da mal mit dem österreichischen Verband auf Kontakt aufgenommen und die haben halt dann gesagt, ja, sie hätten irgendwie voll Lust auf dieses Kitesurf-Projekt. Und der deutsche Verband hat irgendwie noch nicht so gezogen. Der war so, okay, es gibt halt Kitesurfen, aber die sind eh so Einzelkämpfer, die schaffen das schon. Und ich hatte das Gefühl, dass der österreichische Verband halt wirklich gesagt hat, so, hey, das ist ein Projekt, das ist wirklich interessant, du bist auf einem Level, du könntest das wirklich schaffen. Wir haben keine Ahnung, was auf uns zukommt, aber wir haben Lust, dich zu unterstützen. Und das kam irgendwie auch nie so wirklich von Deutschland. Die waren so, ab und zu hatten wir da auch keinen Trainer vom deutschen Verband und so. Und dann war ich so, hey, irgendwie, ich bin ja halb-halb. Also ich bin halb Österreicherin, ich bin halb Deutsche. Ich habe meine Familie von Mamas Seite in Österreich. Ich bin auch
Wohnst
dort
du
irgendwie
eigentlich direkt
aufgewachsen.
an der
Ich wohne an der
Grenzzone?
Grenze. Früher waren wir gemeinsam. Nein, und dann habe ich gesagt, irgendwie auch fahrtechnisch macht es für mich mehr Sinn, weil du hast ja dann auch natürlich immer medizinische Tests in Wien und da muss ich nicht immer nach Hamburg oder Kiel hoch und kann halt auf dem Weg auch noch meine Oma besuchen. Und dann bin ich nach Österreich gewechselt und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ohne den Wechsel hätte ich es auch nicht geschafft, weil mich Österreich einfach wirklich gut supportet haben. Die hatten natürlich auch das Know-how von den ganzen Olympiakampagnen von den Seglern davor. Die haben mich wirklich mit Krafttrainer ausgestattet, mit einem Physio ausgestattet, mit einem Ernährungscoach ausgestattet, mit einem Trainer, der immer mitgereist ist, ausgestattet, mit dem Trainingsboot ausgestattet. Die haben mich auch finanziell unterstützt, weil es einfach auch sehr kostenspielig ist, so eine Olympiakampagne mit dem ganzen Material, mit dem Reisen, mit den Startkosten und allem Möglichen. Das heißt, die haben wirklich hinter mir gestanden. Und ich war am Ende auch voll froh, weil es eben so familiär war dort. Und ich weiß nicht, Österreich ist auch so, wenn wir teilweise einen Wettkampf hatten, wir haben wirklich bei diesen Highlights, haben wir auch manchmal einen Koch mitbekommen. Und die legen halt einfach auch irgendwie anderes Wert irgendwie nochmal aufs Essen auch. Die haben gesagt, nee, wir wollen gutes Zeug für die Sportler haben und haben uns da echt ja, gut unterstützt und hat am Ende gut geklappt.
Super. Ja, und in Österreich hat irgendwie der Sport da einen anderen Stellenwert, gell?
Ja, voll.
Es ist ganz spannend. Ich kenne ja so viele Sportler, die in verbandsgestützten Strukturen unterwegs sind. Und es ist jetzt egal, ob es DSV ist im Biathlon, im Skifahren, ob es Rudern ist, etc. pp. Aber also verbandsgestützte Sportarten in Deutschland kommen nicht so ganz gut weg, irgendwie insgesamt, oder? Das ist schon ein
Ja,
Thema.
ich weiß auch nicht warum, weil es gibt ja eigentlich die Gelder, die kommen ja eigentlich vom Olympischen Komitee, so wie ich das verstanden habe. Also es gibt ja die Fördergelder. Vielleicht sind wir auch einfach zu viele, ich weiß es nicht. Zum Beispiel Österreich kann sich halt auch auf weniger Sportler konzentrieren und die halt dann krasser unterstützen. Ich weiß gar nicht genau, an was es liegt, aber ich habe mich im Endeffekt besser
Ja.
aufgehoben gefühlt. Vielleicht ist es in anderen Sportarten anders. Vielleicht ist der Fokus auch einfach in anderen Ländern auf einer anderen Sportart. Weißt du, es kommt ja noch dazu. Vielleicht ist in Deutschland einfach der Fokus auf andere Sportarten wie in Österreich. Ich weiß es nicht, aber für mich hat es einfach gut gepasst am Ende.
Mega.
Ja.
Du hast einmal gesagt, find me on a foil or in a purple bus. Weil wir gerade über Sponsoren reden oder beziehungsweise Verbände, also du brauchst ja wahnsinnig viel Unterstützung, um das auch wirklich als Vollzeitsportler, also berufstätig das Ganze zu machen. Du hast ja mit VW super Unterstützung, glaube ich, ja. Aber das Zitat finde ich echt cool und man sieht auf Instagram, dass du ganz viel mit dem Bus unterwegs bist. Einfach weil du das gern magst oder ist das einfach auch notgedrungen, so eine Geschichte oder?
Also als ich meinen Führerschein bekommen habe, habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, wie es eigentlich ausschaut mit Auto. Ich war so, okay, ich bin 18, ich kann mir jetzt kein Auto leisten, es wird sich dann schon irgendwie fügen. Mein Papa hat mich dann tatsächlich unterstützt mit so einem 3.000 € alten Toyota und ich fand es voll cool. Und ich, ist egal, was für ein Auto, Hauptsache halt ein Auto. Und ein Jahr später habe ich dann wirklich eine Kontaktaufnahme von VW bekommen. Also ich war so, ich glaube, ich hätte mich selber nie bei einem Autosponsor beworben. Aber die sind auf mich zugekommen und waren so, okay, wir wollen auf Personal Sponsoring gehen. Volkswagen hat zu der, also Volkswagen Nutzfahrzeuge, ich bin gesponsert von Volkswagen Nutzfahrzeuge, die haben zu der Zeit die Kitesurf-Meisterschaft in Deutschland unterstützt und wollten dann eben auch auf Personal Sponsoring gehen. Und in den Jahren war ich halt sehr gut in Deutschland, hatte halt sehr viel Medienaufmerksamkeit. Dann sind die eben auf mich zugekommen und dann haben sie gesagt, ja, sie haben Bus. Und da ist auch ein Klappdach dabei, das ist diese California Edition. Und ich so, okay, ja, wollt ihr da ein Shooting machen? Sie so, nee, wir wollen die einen zur Verfügung stellen. Und ich so, okay, ich so mit 19. im Endeffekt ist es nicht notgedrungen, es ist einfach, es passt einfach genau zu dem, was ich halt mache und ich brauche es auch. Also ich bin teilweise, fahre ich wirklich 12 Stunden am Stück, das ist so mein Maximum, was ich am Tag fahre und das aber wirklich am Stück, so nur kurz raus, tanken, aufs Klo und weiter, weil ich das nicht mag, dass aus einer 12-Stunden-Fahrt dann eine 15-Stunden-Fahrt wird oder so, weil ich will halt ankommen, ich habe am nächsten Tag Training, ich habe Wettkampf, ich will die Zeit nutzen, die ich zu Hause habe, ich will die Zeit nutzen, die ich im Training habe. Das heißt, wenn du halt dann so ein super Fahrzeug hast, was jetzt nicht ein altes Auto ist, was eventuell jetzt irgendwie ja irgendwelche Faxen macht, war das oder ist halt einfach eine enorme Unterstützung für mich, auch glaube ich als Frau. Ich war halt viel durch Frankreich, Spanien, Italien und ich glaube, da muss es jetzt nicht passieren, dass jetzt irgendwie mein Auto sagt, ja irgendwie Motorschaden oder was weiß ich. Also bei alten Autos kann ja sowas sein und ich glaube, ich hätte mir jetzt kein neues Auto leisten können und dann war das halt schon eine krasse Unterstützung und auch wenn ich einen Unfall habe oder so unterstützt, nehme ich halt Vollgas. Und irgendwie ist es halt auch so ein Teil von meinem Lifestyle geworden, dieser Bus. Ich brauche auch den Platz für dieses ganze Kite-Equipment, um von links nach rechts zu shippen. Wohne aber aktuell auch in München. Das heißt, deswegen habe ich diesen T6, der ist jetzt auch nicht zu groß. Der finde ich auch überall noch meinen Parkplatz. Das heißt, es passt irgendwie voll gut und ich bin auch richtig, richtig happy, weil das müsste ich halt auch noch zusätzlich erstmal stemmen, dass ich so ein großes Auto habe. Und das müsstest du ja auch noch alles bezahlen. Das heißt, das war auch ein großer Support und generell ist es halt für uns Sportler wichtig. Ja, wir kriegen von den Verbänden Unterstützung, aber wir haben ja auch noch unser privates Leben. Um das müssen wir auch noch irgendwie finanzieren und deswegen ist es halt für mich persönlich halt auch immer wichtig, nach Sponsoren zu suchen, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Ich mache aber auch gern Projekte für jemanden. Also ich bin nicht einfach so, dass ich sage, oh ja, gib mir mal das, weil es immer ein Geben und Nehmen und du machst ja auch gerne was für die Brand und willst denen ja auch helfen. Und so arbeite ich jetzt auch mit vielen zusammen. Also ich habe viele feste Sponsoren und dann habe ich aber auch teilweise einfach nur 2-3 Monate, wo ich dann mit einer Brand zusammenarbeite und für die wirklich irgendwie ein Fotoshooting plan oder eine Kampagne plan oder sowas, die dann auch wieder verwenden können für deren Werbezwecke, aber ich eben auch für mich selber. Also so funktioniert das eigentlich ganz gut und man muss das auch irgendwie machen, aber man muss auch die ganze Zeit dranbleiben, weil die Sponsoren fliegen normalerweise nicht einfach zu dir, sondern da muss man auch immer irgendwie dahinter sein.
Ja, das ist, man unterschätzt, glaube ich, wie viel Arbeit das ist.
Ja.
Und da, das kommt ja alles noch oben drauf und hopp zum Training und so weiter.
Das war echt schwierig, weil ich war halt so, ich möchte halt irgendwie auch noch mein Geld verdienen. Ich brauche sie auch, ich muss ja auch viel auslegen. Ich brauche Geld zum Leben und zusätzlich hast du natürlich auch den Trainingsdruck, den Wettkampfdruck, dann ist es so im Training, klar ist es eine geile Sportart, die kannst du theoretisch auch voll gut vermarkten, aber du willst am Ende gut sein, das heißt, will ich jetzt wirklich den ganzen Tag mit der Kamera rumrennen, weil ich will ja eigentlich besser werden, in der Session will ich eigentlich nicht mit der GoPro rumfahren, weil ich will ja eigentlich halt einfach Progress machen. Und der Trainer schaut dich auch immer blöd an, wenn du sagen würdest, ich fahre jetzt den ganzen Tag mit der GoPro rum, dann denkt er so, die muss trainieren, die muss sich qualifizieren, weißt du? Das heißt, es war dann auch voll schwierig, das eigentlich zu verbinden, weil du eigentlich die ganze Zeit nur im Training, Wettkampfmodus bist, runterkommen willst und nicht am Abend noch an einem Laptop hocken willst und irgendwie Sachen schneiden möchtest. Deswegen habe ich da dann auch ein bisschen weniger gemacht, aber es trotzdem noch versucht, so in meinen Pausen halt dann da zu arbeiten. Aber das war schon viel, weil in den Pausen bin ich dann nicht wirklich runtergekommen, sondern dann habe ich gesagt, okay, in den Pausen arbeite ich dann wieder für die Brands. Aber im Endeffekt wollte ich es halt auch nicht missen, weil ich es einfach auch gern mache, weil es auch so der kreative Part in mir ist, neben diesem ganzen Wettkampf. Und deswegen habe ich es dann versucht zu vereinen.
Mega.
Genau.
Wie war denn für dich dieser Weg zu Olympia? Also erst einmal, irgendwann musst du ja qualifizieren.
Ja.
Wie hart waren die Qualis schon?
Also wie gesagt, es haben sich ja nur 20 qualifiziert, also 20 Länder pro Land eine Athletin. Es war so, dass pro Kontinent hat sich schon mal einer qualifiziert, das heißt pro Europa nur eine in einem Wettkampf und Europa war halt die stärkste Nation. Das heißt, wir Europäer hatten halt die krasseste Konkurrenz. Zum Beispiel die Chinesin oder eine Afrikanerin hat es halt viel leichter als wir aus Europa. Und dann war es irgendwie so 6 Plätze pro Kontinent, 8 Plätze bei einer WM, 5 Plätze bei einer Last Chance Regatta und ein Platz hat, glaube ich, Frankreich, weil die Gastgeberland sind. Und dann war eben die WM, wo halt die Top 8 sich qualifizieren und 3 Monate vor der WM habe ich mein Innenband gerissen. Und das war halt so das Wichtigste bei der Olympiakampagne ist erstmal die Qualifikation und nicht die Olympischen Spiele selbst. Das heißt, du trainierst halt 4 Jahre auf diese Quali und du willst es ja auch gleich im ersten Mal schaffen und dann nicht bei der letzten Chance, damit du halt auch im Winter dann dich gut vorbereiten kannst. Und ja, habe ich halt mein Innenband gerissen und ich war bei jeder WM oder bei jedem World Cup immer Top 8 von der Nation her. Und wirklich da, wo es drauf ankam, war ich 9. mit einem Punkt weg von der Quali. Ich bin Gott sei Dank wieder fit gewesen für die Quali, aber ich glaube, mir hat einfach die Wettkampferfahrung gefehlt, wenn du da 3 Monate komplett raus bist und dann auf einmal den wichtigsten Wettkampf hast. Habe ich mich nicht qualifiziert, dann war eben diese EM, wo die erste Europäerin weiterkommt. Dort wurde ich auch genau Zweite, ganz knapp verfehlt. Und dann war ich so, okay, es ist schon nervig, aber auf der anderen Seite wusste ich irgendwie, ich schaff's so, ich gehöre zu den Top 20 dazu. Und dann habe ich es tatsächlich bei der Last Chance Regatta geschafft, 3 Monate vor Olympia. Das heißt, wir hatten schon eine große Konkurrenz. Also wir sind schon eine große Klasse gewesen. Wie gesagt, so die Top-Mädels, da waren wir 60 bei der WM. Das heißt, viele haben es auch nicht geschafft. Das heißt, es war dann schon einfach eine Riesenerleichterung zu sagen, ich habe darauf trainiert und du hast dann auch dein Ziel erreicht. Ja.
Und wie hat sich das dann für dich auch gefühlt, als du deine Sachen gepackt hast und nach
Nach
Frankreich
Paris.
bist?
Ja, eh krass. Aber das Ding ist, ich glaube, währenddessen du machst es einfach. Ich glaube, danach bist du dann so, okay, wie crazy. Aber währenddessen du machst einfach eins nach dem anderen und es ist so krass getaktet. Aber es war dann schon so eine Erleichterung, weil dann ist ja alles fertig. So, das Training ist fertig, die Vorbereitungen sind fertig und du kannst es dann halt einfach noch genießen. Du bist so, okay, alles ist an Ort und Stelle. Ich kann jetzt einfach zu dieser Eröffnungsfeier gehen. Danach gehe ich einfach zum Also wir hatten in Marseille die Wettkämpfe, danach bin ich nach Marseille gefahren. Alles liegt schon fertig. Das war dann eigentlich so, wie als wäre es kind of schon vorbei, aber halt eher die Vorbereitungen und du kannst es endlich genießen, weißt du? So war das eigentlich. Du warst dann dort mit den ganzen Leuten, mit deinem Team und konntest einfach eigentlich da auch so ein bisschen runterkommen, obwohl natürlich die Aufregung groß war. Du warst natürlich auch nervös, aber eigentlich war es okay, ich habe es geschafft, ich bin dabei, ich habe viel trainiert, ich habe viel gegeben. Und jetzt kann ich einfach nur noch fahren und das alles mitnehmen.
Wie anders war das im Vergleich zu den anderen Weltcups oder Weltmeisterschaften? Also
Also, ja.
allein schon die Eröffnungsfeier zum
Ja.
Beispiel, weil das ist ja, ich weiß nicht, ich kenne es aus dem Triathlon, ich schätze es beim Kitesurfen ähnlich, dass die Massen an Menschen normalerweise wahrscheinlich nicht
Ja.
so da sind.
Ja, also war schon witzig, weil wir hatten ja die Eröffnungsfeier auch auf der Seine, da sind wir mit dem Boot gefahren und überall waren halt Kameras, alle haben dir zugejubelt und auch in Paris, wenn du da rumgegangen bist, die Leute wollten mit dir Fotos machen und so, nur weil du irgendwas von Olympia anhattest und eine olympische Athletin warst und du warst so, okay, bist du in einem falschen Film, das heißt, du wurdest halt so gleichgestellt mit diesen Top-Top-Athleten, die halt vielleicht voll bekannt sind. Und das war schon ein bisschen unreal oder auch als du dann heimgeflogen bist mit deinem ganzen Equipment, waren alle so, bah, bist du Olympiathlet, kann man ein Foto mit dir machen und so. Also du warst so voll special in dem Zeitraum, aber du selber hast es ja gar nicht so empfunden, weil die ganzen anderen Leute, mit denen du unterwegs warst, die haben sich ja auch alle qualifiziert. Das heißt, es war so normal. Also alle meine Freunde waren ja auch dabei. Das heißt, du warst halt so in einer Bubble drinnen. Und der Wettkampf selber, natürlich war halt mehr Medienaufmerksamkeit. Danach hattest du immer deine Interviews, du musstest dich in so einer Reihe anstellen und hat halt jede, ich glaube, keine Ahnung, ORF oder auch internationale Channels hätten dann zu dir gehen können, Interviews mit dir machen können, überall war halt Foto-Ding da. Es gab teilweise Live-Übertragungen. Das heißt, das war schon viel größer, aber der Wettkampf selber Hat ein bisschen länger gedauert, also alles so Vorbereitungen und so, also dann vor Ort, weil natürlich dort andere Regelungen nochmal sind. Du musstest dich an super, super viele Regeln halten, also wirklich an richtig viele Regeln. Der Coach durfte auf einmal kein Handy haben, der durfte nicht mit dir kommunizieren. Und du dachtest, okay, bei jedem Wettkampf frage ich meinen Coach, wie ist der Wind da draußen? Das darf ich jetzt nicht mehr. Also ganz komische Regelungen gab es halt. Das heißt, du musstest dich halt anpassen, davor diese ganzen Regeln durchlesen. Marcel war es auch super heiß, hatte 35 Grad, also im Stehen hast du schon geschwitzt. Das war natürlich auch super anstrengend. Und dann war aber der Wettkampf dann am Wasser eigentlich relativ ähnlich tatsächlich. Also klar wusstest du, um was es geht, aber es war dann eigentlich relativ ähnlich. Wie gesagt, das einzige Problem war, wir hatten kaum Wettkampf, weil wir fast keinen Wind hatten und weil halt alles immer so lange gedauert hat. Teilweise haben wir den Wind dann auch verpasst. Und das war am Ende eher frustrierend, weil du dich so krass darauf vorbereitet hast und du wolltest dann einfach zeigen, wie deine Sportart läuft. Du wolltest, weiß ich nicht, einfach deinen Sport ausleben. Wenn du als Sportler wohin fährst, möchtest du deinen Sport machen und jetzt nicht nur Eröffnungsfeiern alles mitnehmen, was natürlich dann auch super cool war. Aber das ist ein bisschen zu kurz leider gekommen und ich war auch nicht mal fertig nach der Woche. Und normalerweise, wenn du eine Woche Wettkampf hast, bist du durch. Und es war so, okay, wann geht's los? Es hat irgendwie nie gestartet. Das war ein bisschen traurig. Tatsächlich, das heißt, es war halt einfach ein Mega-Erlebnis als Olympiateilnehmerin, aber dieser olympische Wettkampf ist leider ein bisschen zu kurz gekommen.
Hast du das Gefühl, dass das eher jetzt so quasi kaputt reguliert war, in Anführungsstrichen, dass die deswegen das verpasst haben, oder vielleicht einfach, weil es tatsächlich das erste Mal jetzt auch bei Olympia war?
Ja, ich glaube, das Problem war, wir starten ja mit den ganzen Seglern zusammen. Also wir sind ja in einem Pott mit diesen Seglern und ein Segelboot ist ja viel langsamer als wir. Das heißt, die haben zum Beispiel eine Regelung, wenn eine, also es gibt so eine Flagge an Land, wenn die hochgeht, 45 Minuten bis zum Start. So ein Segelboot braucht 40 Minuten, bis es am Wasser ist. Wir brauchen halt 5. Das heißt, bis wir dort sind, mussten wir nochmal 40 Minuten warten und es war Wind zum Beispiel an der Startlinie. Und bis wir gestartet sind, war der Wind wieder weg. Das heißt, das war noch nicht 100%, glaube ich, angepasst an unsere Geschwindigkeit. Aber klar, wahrscheinlich, weil es das erste Mal war, man lernt daraus. Und Marseille ist auch ein sehr tricky Revier, wo nicht überall Wind ist. Also es sind an so Flecken immer Wind und das ist für Segelboote okay, aber für Kiter, wir müssen ja von Strand zum Wasser kommen, ohne dass der Kite reinfällt. Das war, glaube ich, ein bisschen schwierig. Wir haben auch davor versucht, das an ein anderes Event zu legen oder an einen anderen Strand, aber das ist natürlich super strikt, da kannst du nicht viel machen. Aber es war trotzdem das erste Mal, ich war das erste Mal dabei. Es war trotzdem super interessant.
Wie ist es mit dem Wind so in LA?
Ich glaube auch ein Leichtwindrevier, aber ich glaube, es ist einfach nur ein großer Strand. Aber nicht so tricky wie in Marseille, weil Marseille war wirklich so eine Bucht und so ganz viele Hügel und sowas. Und ich glaube, LA ist so ein, glaube ich, ist so ein thermisches Revier, wo einfach nur ein großer, langer Sandstrand ist, glaube ich.
Ist das erzielt bei dir? Oder?
Schwierig tatsächlich gerade.
Ja.
Ja, hauptsächlich wegen dem Gewichtsthema. Weil ich wirklich richtig viel trainiert habe und ich glaube, wie gesagt, technisch mit die Beste war. Wir hatten vor Olympia einen Wettkampf. Da war Starkwind mit fast denselben oder mit denselben Teilnehmerinnen. Klar hat es vielleicht nicht jeder ganz so ernst genommen, aber im Endeffekt hatten wir einen Wettkampf dort, einen Probedurchlauf und ich wurde halt Dritte, weil halt Starkwind war und Welle. Und 3 Wochen später hatten wir die richtigen Olympischen Spiele und es war halt einfach Flachwasser und wenig Wind und nur 6 Rennen und ich wurde Elfte. Das heißt, wir sind halt alle wirklich auf einem ähnlichen Level und dann kommt es halt nur noch drauf an, wie sind die Bedingungen und wie schnell bist du? Und ich bin halt einfach schnell, wenn es schwierig geworden ist, weil dann die anderen einfach voll strugglen. Und ich war halt dann wirklich auf einem guten Level und dann irgendwann fragst du dich auch, okay, warum werde ich immer nur so Zehnte, Elfte, Neunte und halt nie Erste, Zweite, Dritte? Und dann denkst du dir irgendwann mal, okay, ich habe das Können, aber mir fehlt einfach das Gewicht. Und das ist halt irgendwann mal voll frustrierend als Sportler. Und deswegen weiß ich noch nicht, wie ich weitermachen soll, weil wenn ich weitermachen würde, müsste ich mindestens, um Erfolge zu, also krassere Erfolge zu bekommen, halt 10 Kilo einfach mal pauschal mehr haben für die nächsten 3, 3,5 Jahre. Und klar, ich glaube, man kann es auf jeden Fall gesund aufbauen, wahrscheinlich so 7, 8 Kilo mit Gym ist, glaube ich, auf jeden Fall möglich, weil ich auch relativ groß bin. Aber es ist schon anstrengend, es ist andauernd einfach Zunahme, genau, einfach mehr Kalorien die ganze Zeit, weil der Körper würde die ganze Zeit wieder zurück wollen auf meine 65 Kilo. Und deswegen ist die Klasse auch gerade dabei, irgendwie neue Regelungen zu finden, damit du diese Extreme ausschließt, weil es gibt wirklich, die Mädels wiegen teilweise 82 Kilo, weißt du, und damit kann ich als 65 Kilo Frau, kann ich mitfahren, ich würde mich sicher wieder qualifizieren, aber du magst halt auch besser werden, du brauchst ja irgendwie, du möchtest ja immer besser werden, du möchtest nicht stehen bleiben, ich glaube, bei allem, was du machst irgendwie im Leben, das ist, glaube ich, aber so ein Drive. Das
ist zumindest auf alle Fälle so ein Sportler-Ding.
Genau, ich weiß auch nicht. Also jetzt nicht extrem, aber man will irgendwie immer Neues machen und es wird irgendwie langweilig, wenn ich immer dasselbe mache und auf selben Level bleibe. Und deswegen bin ich gerade noch so ein bisschen am Abwarten, was da rauskommen wird. Also gerade gibt es die ganzen Diskussionen und daraufhin werde ich dann entscheiden, ob ich jetzt Vollgas diesen Weg nochmal einlege oder sage, hey, ich kann das nicht mit mir vereinen, da jetzt 10, 15 Kilo die ganze Zeit schwerer zu sein, weil es einfach super anstrengend ist. Und ich einfach sage, okay, ich lege vielleicht den Fokus auf eine andere Wassersportdisziplin, weil ich super breit aufgestellt bin im Wassersport und vielleicht ist da das Gewicht eben nicht so
ausschlaggebend,
genau.
Hast du dir da irgendwie ein Zeitlimit gesetzt?
Tatsächlich warte ich auf diese Entscheidung, aber die müsste bald kommen, weil die müssten das ja auch alles in die Wege leiten. Also ich glaube, das ist jetzt noch so 1-2 Monate. Jetzt war es ganz gut, so nach dieser ganzen intensiven Zeit mal ein bisschen Abstand von dem Ganzen zu nehmen, weil ich seitdem ich 18 bin, wirklich 6 Jahre lang nur gereist bin, fast gar nicht zu Hause. Deswegen war es jetzt ganz gut, so ein bisschen in Blocks zu verreisen. Und tut mir selber auch mal voll gut, auch nicht diesen Wettkampfdruck die ganze Zeit zu haben. Und deswegen bin ich gespannt, was dort rauskommt. Aber es gibt auch andere Disziplinen, wie zum Beispiel Wingfoiling. Wingfoiling soll vielleicht für 32 olympisch werden. Da bin ich auch voll fit. Also es gibt schon viele Möglichkeiten für mich.
Du hast ja vorher mal deine Beziehung zu einem Profi-Eishockeyspieler angesprochen. Ich stelle mir das tatsächlich ziemlich heftig vor, wenn der eine ein Wintersportler ist und der andere Sommersportler. Dein Lebensgefährte, der spielt gerade bei der Red Bulls Playoff-Serie. Wie haut denn das hier? Ist das so schwierig, wie man das vorstellt? Also organisatorisch? Oder kriegt er das da echt gut hier?
Also, das glaube ich A und O bei uns ist, dass wir einfach so voll die gleiche Lebenseinstellung haben, genau das gleiche im Leben wollen, die gleiche Meinung über ganz viele Themen haben und uns einfach dadurch so gut verstehen, dass wir halt einfach so sind, okay, es muss halt irgendwie klappen, weil wir uns halt gegenseitig so krass schätzen. Ich glaube, wäre das nicht der Fall, würde es super schwierig sein. Aber dadurch, dass wir uns einfach voll vertrauen und einfach gegenseitig ja einfach voll gern haben, so ungefähr, machen wir es möglich. Am Anfang war es schwierig, weil er in Mannheim gelebt hat. Das heißt, er konnte nicht weg. Also als Eishockeyspieler musst du fast jeden Tag im Stadion sein. Und dann war es halt wirklich so, wenn ich mal frei hatte, wollte ich eigentlich zu Hause sein, aber musste eigentlich dann direkt meine Taschen packen, also wieder umpacken. Ich bin heimgekommen mit meinem ganzen Kite-Equipment, habe das kurz ausgepackt, umgepackt, meine Tasche gepackt, bin 4 Stunden nach Mannheim gefahren. War dann bei ihm immer 4 Tage lang und bin dann wieder zurück und dann wieder zum nächsten Training oder Wettkampf oder wie auch immer gefahren. Und das war schon anstrengend. Auf der anderen Seite, wenn du dich siehst, schätzt du dich halt brutal. Das heißt, du hast nie diesen Alltag, wo es dann irgendwie langweilig werden könnte oder so, sondern jedes Mal, wenn du was machst, ist es halt voll die intensive Zeit. Und ich glaube, das ist eigentlich das Schöne daran. Und jetzt ist es ja cool für mich, weil er eben nach München gewechselt ist, war jetzt nicht wegen mir, aber es hat dann einfach gut geklappt. Er kommt auch ursprünglich aus Bayern und jetzt ist halt cool, weil wir halt zusammen wohnen in München. Das heißt, wir haben jetzt einfach noch mehr Zeit zusammen und wenn ich mal zu Hause bin, bin ich halt bei ihm und ich muss nicht nochmal extra losfahren. Das heißt, es hat schon viel leichter gemacht, weil ich glaube, auf ewig mit Mannheim ist es einfach super anstrengend. Das heißt, ich hätte dann wahrscheinlich am Ende zu ihm ziehen müssen oder sowas. Und es klappt so aber eigentlich echt gut, weil wenn ich zu Hause bin, hat er halt Training und kommt aber dann mittags heim. Das heißt, wir haben den ganzen Nachmittag zusammen. Klar, er ist natürlich fertig vom Training. Ich bin wahrscheinlich voller Energie, wenn ich zu Hause bin, weil ich eben nicht den Sport mache. Aber er zeigt auch volles Verständnis dafür, wenn ich lang unterwegs bin und drängt mich auch nicht zu sagen, ah, du musst wieder heimkommen oder so, sondern ist halt so, hey, er hat ein Verständnis dafür und er weiß halt, wie gern ich Wassersport mache und er weiß halt, dass es hier nicht geht im Winter. Und deswegen bin ich halt auch viel unterwegs, weil ich einfach gerne im Wasser bin, weil ich gerne in Wellen bin und das halt hier nicht funktioniert. So, ich kann zwar auf die Seen gehen, aber irgendwann willst du halt auch Welle und Ozean und also ein bisschen roughere Bedingungen als Tegernsee in der Früh oder Walchensee. Und deswegen klappt es überraschenderweise eigentlich richtig gut, weil wir uns selber gut verstehen. Wir wissen, wie der andere tickt im Wettkampf, können da jeden supporten, haben dieselben Interessen im Leben. Natürlich viel FaceTime, wenn ich unterwegs bin, aber wenn ich da bin, machen wir auch richtig viel miteinander. Also da sehen wir uns eigentlich auch die ganze Zeit und versuchen es halt auch abzustimmen und sind dann nicht so, ah, der andere, eine macht das und der andere das, wenn wir zu Hause sind, sondern wir machen dann auch viel gemeinsam. Also wenn er zu seinen Eltern fährt, fahre ich halt mit. Wenn ich zu meinen Eltern fahre, kommt er mit. Wenn ich was mit Freunden mache, ist er dabei. Wenn er was mit Freunden macht, bin ich dabei, dass wir halt dann versuchen, so viel Zeit wie möglich zu verbringen. Aber nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir uns halt dann einfach gern sehen. So.
Mega.
Ja.
Ja, cool. Also ich finde das schön zu sehen, dass das funktioniert. Ich finde das auch total schön, weil wenn ihr im Urlaub seid oder so, ihr geht ja gemeinsam radeln und sowas, gell?
Ja.
Also das, ja, ich finde, das ist schon inspirierend da.
Ja.
Das ist schon, wie gesagt, ich habe mir das oft gedacht, tatsächlich jetzt auch in der Vorbereitung auf den Podcast, dass das bestimmt nicht immer ganz easy ist. Also,
ja,
dass man sich da auch wirklich, ich meine, gut, dass die Basis stimmen muss, ja,
ja,
das ist schon mal wichtig, aber dass man sich dann auch so organisiert, dass das auch passt,
ja,
also mega.
Nee, wir schauen schon voll aufeinander, einfach wer wann was wo hat und das funktioniert tatsächlich eigentlich echt richtig gut und es macht auch voll Spaß, zum Beispiel im Sommer versucht er mehr mit mir mitzureisen, aber zieht halt Vollgas sein Sommertraining durch, also der ist richtig, richtig diszipliniert. Aber es ist cool, weil ich gehe halt mit ihm ins Gym und ich gehe mit ihm radeln. Klar, er sprintet dann manchmal, wenn wir radeln gehen, macht er halt seine Intervalle. Er sprintet halt wirklich den Berg hoch, wo man selber schon so langsam im Radeln ist, macht er halt einen Sprint hoch, fährt wieder zurück, weißt du, so einen richtig steilen Berg, den du irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Stunde hochfahren musst. Und dann kommt er halt wieder zurück, dann macht er wieder seinen Sprint, sein Intervall und kommt halt wieder zurück. Das heißt, irgendwie geht's halt, obwohl er vielleicht eine andere Intensität hat, die halt ich jetzt zum Beispiel letztes Jahr hatte im Sommer, wo ich zunehmen musste, aber halt trotzdem noch fit sein wollte und er halt Intervalltraining machen musste. Also irgendwie ergänzt sich das und es macht halt voll Spaß, zusammen die Interessen oder halt Sport auszuüben. Und ich habe ihn auch mal auf Kite gestellt, auch mal auf Wingfoil gestellt und er macht das auch gerne einfach, um den Kopf frei zu kriegen, aber natürlich nur ab und zu im Sommer. Also passt es gut.
Du hast es jetzt vorher auch schon ein paar Mal gesagt, gell, dass du ja gern in der Natur bist, ja gern im Wasser und sowas. Aber was gibt dir die Natur? Kannst du das in Worte fassen?
Ich glaube, tatsächlich, das ist so wie so eine kleine Meditation, weil du halt einfach weg von allem bist. Du bist komplett auf dich selber gestellt und manchmal denkst du einfach an nichts. Und das ist ja, glaube ich, auch so das Ziel von Meditation, dass du einfach mal den Kopf ausschaltest und so ein bisschen zu dir selber wiederfindest. Und so ist es halt einfach, wenn du auf dem Wasser bist. Weil du hast halt diese ganzen Kräfte von außen. Du hast die Wellen und den starken Wind und du hast dein Material. Und dann musst du halt irgendwie aufpassen, hast du noch andere Leute ab und zu. Also du bist schon immer relativ alleine auf dem Wasser, aber ab und zu kommt natürlich auch irgendjemand entgegen. Das heißt, du bist so fokussiert, dass halt alles klappt, dass du halt alles eigentlich ausschaltest. Oder wenn dich auch irgendwas bedrückt oder belastet oder so, denkst dann eigentlich sehr, sehr selten an irgendwelche anderen Sachen, bist eigentlich so voll auf dich gestellt und das ist halt voll schön, weil du bist jetzt nicht irgendwie, hast jetzt nicht ein Screen vor dir oder sowas, bist nicht innen, hast halt die frische Luft, bist in der Sonne, im Wasser, es sind schon raue Bedingungen, also teilweise wirklich starke Sonne, viel Wind, jetzt vor allem Kapstadt, sehr kaltes Wasser, also es ist schon rau, aber auch so ein bisschen so ein Freiheitsgefühl, viele beschreiben das einfach so, dass sie sich einfach voll frei fühlen. Und was bei mir halt krass ist, du bist wirklich einfach so fokussiert auf den Moment, dass du nicht mehr so die ganze Zeit an die Zukunft denkst oder in die Vergangenheit und die ganze Zeit grübelst, sondern du bist einfach so im Moment, ja.
Weil du Kapstadt gerade angesprochen hast, mir war ja die Kälte des Wassers egal, ich hatte ja Themen mit die Haie.
Also jeder fragt mich. Jeder ja, fragt mich.
Ich sag's, ich habe Ironman Südafrika mal überlegt und ich habe dann so wirklich, ich habe dann zur Maria gesagt, also zu meiner Frau, ich gesagt, hey, den größten Respekt, den ich da habe, sind wirklich die Haie. Und zwar nicht im Rennen, weil da war es mir wahrscheinlich wurscht. Aber in der Vorbereitung. Und ja, sagst du, gestern nochmal ins Wasser, schwimmst du allein irgendwie. Ja. Und ich hab das, egal wo, im Mittelmeer schon so dick, wenn du unter dir nur blau siehst.
Ja.
Hast du da ein Thema damit oder ist das einfach, wie ist es?
Also, das Ding ist, wenn du kiten bist, du siehst fast keine Tiere. Also du siehst einfach immer nur blau. Richtig, richtig dunkelblau. Ab und zu sieht man mal eine Schildkröte, also jetzt nicht in Kapstadt, aber ab und zu siehst du mal so fliegende Fische oder so. Das heißt, du siehst nicht viel, du weißt eigentlich gar nicht, was unter dir ist. Und ich glaube, ich will es auch gar nicht so wirklich wissen, was alles unter mir rumschwimmt, weil ich dann, glaube ich, richtig ja, nervös wäre. Und mit den Haien ist es so ein Ding. Ich weiß, dass sie halt dort sind, aber ich weiß halt auch irgendwie, in den letzten 100 Jahren waren irgendwie 2 Angriffe oder sowas und dass es halt super unwahrscheinlich ist. Und ich gehe schon aufs Wasser und dann bin ich so, teilweise komme ich zurück und bin so, okay, es ist nichts passiert. Also, oder teilweise, es gibt auch einen so einen Surfstrand, wo ich jetzt relativ viel war, in Müsenberg, da gibt es richtig Sharkspotter, die stehen da so auf dem Berg oben und dann gibt es so Flaggen. So, bei der Flagge ist halt okay, kein Hai in Sicht. Bei der ist es rot, oh, ein Hai wurde schon gesichtet. Einmal schwarz, heute ist invisible, wir sehen gar nichts. Und du gehst halt oft raus, wenn halt einfach die schwarze Flagge oben ist. Aber ich glaube, ich darf einfach keine Angst davor haben. Und ich denke mir immer so, wenn das mein Schicksal ist, dass ich vom Hai angegriffen werde oder irgendwie sowas habe, dann wird es mir nicht mit dem Hai passieren, dann wird es mir auch weiß ich nicht, am Berg passieren, dann wird es mir im Auto passieren. Autounfälle sind viel wahrscheinlicher als Haiangriffe. So, dann soll es anscheinend so sein, keine Ahnung. Und so sage ich dann, okay, ich habe irgendwie ein Vertrauen darin, dass nichts passiert oder bin einfach positiv eingestimmt, habe auch irgendwie keine Angst davor. Aber ich glaube, wenn ich richtig Angst davor haben würde, würde ich es, glaube ich, nicht machen. Weil dann habe ich immer so das Gefühl, genau dann passiert es, wenn du so richtig Angst hast und es die ganze Zeit in deinen Kopf geht. Aber im Endeffekt sind ja jetzt Haie auch nicht so, dass die jetzt den ganzen Tag nur Menschen fressen wollen, weißt du? Eigentlich sind es auch irgendwie harmlose Tiere und ab und zu wollen die halt, glaube ich, irgendjemanden essen. Und ich glaube, die theoretisch knabbern halt einmal an oder beißen die halt was ab. Dann schmeckst du denen nicht und dann würden sie weggehen. Aber will man natürlich nicht, dass es passiert. Aber wir sind ja jetzt halt nicht deren Beuteschema eigentlich. So, wir können halt, glaube ich, verwechselt werden. Ich kenne mich jetzt auch nicht 100% aus. Trotzdem hatte ich auch Crashes draußen und es war nicht in Kapstadt, sondern eher Richtung Osten. Da sind noch mal mehr Haie, weil das Wasser auch noch mal wärmer ist. Und es ist schon unangenehm. Also du schwimmst dann da draußen, weil mir was passiert ist, eine halbe Stunde und weißt halt, dann kommt jemand anderes vorbei und sagt, ja, that's where my dad spotted the great white shark. Und dann denkst du so, okay, danke. Also die Info brauche ich eigentlich jetzt nicht. Gell? Ich will da nicht darüber nachdenken. Und auch wenn mein Freund sich irgendwelche Dokus über Haie anschaut, sage ich so, ich will es nicht sehen, weißt du? Weil trotzdem hat man natürlich Respekt vor diesen Tieren. Aber im Endeffekt, das ist mein Sport. Und ich habe tatsächlich auch Haie gesehen in Kapstadt. Und da waren wir kiten. Es war auch in dieser Ostküste. Und sind wir rausgegangen. Ich war mit 3 Jungs auf dem Wasser. Und dann sehe ich halt da so Hai chillen. Der chillt halt einfach im Wasser. Bin halt da vorbeigefahren. Und ich so, okay, zurück zum Strand. Und bin dann nur am Strand gefahren. Weil ich wollte jetzt auch nicht so richtig uncool sein, halt rausgehen, weil die anderen halt draußen geblieben sind. Und dann bin ich halt nur so am Land geblieben, halt weg von diesem Hai da draußen. Und dann ich so irgendwann mal, okay, ich schaue jetzt nochmal raus. Auf einmal waren da halt 2 und die haben einfach dann nur so gechillt. Die waren jetzt aber nicht super, super groß, aber auch nicht super klein, so mittelmäßig. Und dann die Jungs danach, die haben die anscheinend verfolgt. Ich habe dann gesehen, wie die denen so nachgefahren ist. Und ich so, was ist mit denen? Die können doch diesen Haien nachfahren. Im Endeffekt habe ich dann rausgefunden, dass anscheinend nicht gefährliche Haie waren. Und dann habe ich aber auch gesagt, woher wollt ihr es wissen? Und dann die so, ja, did you see the sharks? Und dann bin ich so, ja, deswegen bin ich nur noch da unten gefahren. Und die so, ja, aber die sind nicht gefährlich. Ich so, woher wisst ihr es denn, weißt du? Ja, aber ich weiß nicht, ich habe da immer Vertrauen, dass nichts passiert. Aber trotzdem, wenn ich zurück bin, bin ich immer so, nichts passiert.
Ich glaube, das ist also einfach so eine Angst, die in Europa vielleicht so verbreitet ist, weil wenn ich mit Neuseeländern, die sind da eh gechillt, aber mit Australier geredet habe, mit Amerikanern oder sonst irgendwas. Ja,
Gibt's halt.
Ja, die sind halt da. Ja, spannend.
Nee, die sind da und ich glaube, uns wird echt so ein bisschen zu sehr Angst auch gemacht. Auch diese Filme, der Hai wird ja auch immer nur extrem und voll böse dargestellt. Aber es ist natürlich ein gefährliches Tier, keine Frage. Aber ich habe, ja, du musst damit umgehen, weil sonst kannst du nicht nach Kapstadt fliegen. Sonst musst du es wirklich meiden. Und wenn du wirklich Angst davor hast, verstehe ich das auch voll. Weil manchmal bin ich auch am Surfboard und schaue so ein bisschen rum und bin so, falls ich eine Finne sehe, dass ich dann die Erste bin, die reinfährt. So ungefähr.
Let's go.
Aber ja, im Endeffekt passiert es auch nicht oft. Also da ist wirklich die Wahrscheinlichkeit sehr gering.
Ich habe mal mit einer Langstreckenschwimmerin geredet, die kommt ursprünglich aus Italien, hat aber in Deutschland studiert und die machen eben auch, das ist ganz lustig, in Südafrika, also ohne Neopren, Langstreckenschwimmen und die haben irgendwie 12 Grad Wassertemperatur gehabt oder so und die schwimmen da quasi 12 Kilometer. Also die werden draußen irgendwo ausgesetzt und müssen dann. Und mit der habe ich auch über das Thema geredet. Also ist schon relativ lang her. Und die hat dann gesagt, ja, also da siehst du dann schon mal irgendwie einen Wal unter dir und der schwimmt dann eine Zeit lang mit und ja, Hai habe ich auch schon gesehen. Aber die hat genau dasselbe gesagt. Die hat gesagt, mal, wenn es mal Zeit ist, dann ist es so. Und entweder passiert das im Wasser
Oder an
oder sonst
Land oder
irgendwo.
wo auch immer.
Und die hat aber gesagt, sie hat noch nie so energetische Begegnungen gehabt wie mit solchen Tieren. Also die hat dann tatsächlich, die hat von sich aus gesagt, sie hat da mehr draus
Mitgenommen.
gezogen, als es ihr Angst gemacht hat. Fand die auch sehr spannend.
Voll, ja. Ich war auch mit Walen, lustigerweise Wingfoilen, als ich in Kapstadt war. Aber du hast trotzdem so ein bisschen Herzrasen, denkst du so, oh, wenn die jetzt hochkommen und dann gegen mich, was machen die dann? Aber auf der anderen Seite auch voll beeindruckend, ja.
Krass. Alina, ich hätte noch drei Fragen zum Schluss.
Ja,
Ja?
gerne.
Was würdest du gerne mehr im Leben haben?
Was würde ich gerne mehr im Leben haben? Schwierige Frage. Ich glaube, mehr, wahrscheinlich ein Zuhause. So einen festen Punkt. Also nicht die ganze Zeit dieses unterwegs sein, sondern mehr so eine Base und mehr so ein Rhythmus. Aber eine Base irgendwo in der Natur, wo ich meine Sportarten ausleben kann.
Cool. Aber ich glaube, das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen, wenn man relativ lange überlegen muss.
Ja, eigentlich
Dann macht
schon,
man sich
gell?
da, glaube ich,
Ja.
nicht so viel Gedanken drüber.
Ja, das stimmt.
Wie möchtest du anderen Menschen in Erinnerung bleiben?
Ich glaube positiv. Also, dass ich einfach eine positive Einstellung habe. Und glücklich. Glücklich, positive Einstellung. Ja, und auch irgendwie, weiß ich nicht, gesundheitsbewusst, dass ich den Leuten da auch irgendwie helfen möchte. Und irgendwie nur das Beste möchte für jemanden. Also so, glaube ich, kann man es beschreiben.
Schön. Und zum Schluss, was ist für dich ein erfülltes Leben?
Ich glaube tatsächlich, hört sich das voll basic an, aber ich glaube einfach gesund sein, weil wenn du nicht gesund bist, macht gar nichts Spaß. Also wenn dir irgendwas wehtut, dann kannst du so viel Geld haben, du kannst natürlich auch, keine Ahnung, Liebe deines Lebens gefunden haben, wie auch immer. Aber wenn du nicht gesund bist, krank bist, was weiß ich, dann macht halt gar nichts Spaß. Das heißt, eigentlich ist für mich das Wichtigste Gesundheit und dann natürlich einfach mit guten Menschen, guten Freunden, meinem Freund halt Zeit verbringen. Und dann auch irgendwie, ich glaube, das kommt so vom Kitesurfen, aber einfach so diese Freiheit, sportlichen Outdoor-Gedanken ist mir auch noch super wichtig. Aber an erster Stelle wird so die Gesundheit stehen tatsächlich.
Schön. Aber manchmal sind die kleinen Dinge die wichtigsten.
Ja, und das
Und
Ding ist, du kannst alles haben.
ja.
Du kannst eine Goldmedaille haben bei Olympia, du kannst alles haben. Aber wenn du halt krank bist, macht halt nichts Spaß. Dann liegst du einfach nur in deinem Bett und denkst dir so,
Scheiße.
scheiß Leben.
Ja.
Und ja, und dann kannst du dir so, du kannst alles haben, aber dann funktionierst du halt einfach nicht mehr. Deswegen ist das eigentlich bei mir so das Wichtigste tatsächlich.
Ich finde ja ein mega cooles Schlusswort.
Ja.
Alina, ich danke dir wirklich sehr,
Danke
dass du
auch.
da warst. Hat mega Spaß gemacht. Und ich bin gespannt, wann die Entscheidung kommt, wie es weitergeht.
Ich aber, bin auch gespannt.
Ja, ich glaube, egal was da kommt, du wirst deinem Gefühl hören und das Richtige machen.
Genau, hoffe ich auch.
Sehr cool. Alina, danke dir. Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann. Free Audio Post-Production. Bei Auphonic.com.